Ich konnte mir früher das nie vorstellen, wenn wir in den Himmel kommen, kriegen wir alle eine Harfe. Und ich habe immer gesagt, ich habe gar keine Zeit für eine Harfe, gib mir ein Mikroskop, aber doch keine Harfe, was soll ich damit anfangen? Aber meine Frau, die freut sich so auf die Harfe. Naja, mit der Wolke konnte ich auch nichts anfangen. Es war langweilig, nur auf einer Wolke zu sitzen. Aber glücklicherweise habe ich inzwischen gemerkt, dass das anders aussieht im Himmel. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht kann ich dann auch die Harfe spielen. Aber ich denke, ich kriege nur ein Dreieck. Ping! Ja, wie ihr wisst, diese Vortragsreihe ist für die Gemeinde. Die erste Vortragsreihe, die wir je gemacht haben, die war für die Welt. Und die hat jetzt schon lange ihre Wirkung gehabt in der Welt. Da gab es Evolutionslehre und Ernährung und alle diese Dinge. Und dann kam da eine Reihe, die war für die protestantische Welt. Die Reformation neu entfackeln. Wo wart ihr? Wo seid ihr jetzt? Was ist passiert? Wieso diese Schritte zurück? Komm wieder her. Und diese ist für die Gemeinde. Und meist ist es so, dass die Probleme nicht weniger werden im Leben, aber sich steigern. Ja. Und man fragt sich, warum denn für die Gemeinde so eine Serie? Weil man die Gemeinde zurechtweisen will? Weil man sie bloßlegen will? Nein. Warum hat Gott so viel über seine Gemeinde in die Typologie eingebaut und gesagt, das ist für die, die in den letzten Tagen wohnen oder leben? Warum hat er das gemacht? Weil er sie liebt? Ist es nicht so? So nichts, was in dieser ganzen Serie besprochen wird, ist gegen die Gemeinde. Es ist für die Gemeinde. Und das Ziel ist auch, um Menschen, die nicht dazugehören wollen, eben weil die Gemeinde so aussieht, wie sie aussieht, oder glauben, dass Gott nicht in der Endzeit eine bestimmte Gemeinde haben wird, um sie zu überzeugen, Gott hat eine Gemeinde. Wir müssen dazu stehen. Also bitte das nie negativ auslegen, immer positiv. Und Typologie ist so ein schönes Werkzeug, wie wir schon besprochen haben. Und dieser Vortrag heißt Nehemia, Statthalter Israels. Und das ist eine faszinierende Typologie. Aber erst unser Leittext, wo es geht um die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Unterscheidungsvermögen. Das ist, was wir nötig haben. Wir haben Männer und Frauen nötig, die unterscheiden können zwischen dem, was von Gott ist und dem, was nicht von Gott ist. Nehemias Name bedeutet, Jahwe ist unser Tröster. So nur vom Namen her könnten wir sehen, seine Aufgabe ist eine Typologie von der Aufgabe wessen? Des Heiligen Geistes. Nehemias Werk dient also als Typus auf das Wirken des Heiligen Geistes und bietet interessante Parallelen in Bezug auf die Rolle des Heiligen Geistes in den letzten Ereignissen. Und wenn man den Nehemia so liest, dann denkt man, puh, ist das die Rolle des Heiligen Geistes? Acts of the Apostles. Vom Anfang an hat Gott seinen Heiligen Geist dazu benutzt, durch menschliche Werkzeuge seine Absicht mit dem gefallenen Menschengeschlecht zu verwirklichen. Das zeigt sich bereits in dem Leben der Patriarchen. Auch der Gemeinde in der Wüste zur Zeit Mose gab Gott seinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Steht in Nehemia 9, Vers 20. In den Tagen der Apostel wirkte er durch das Werkzeug des Heiligen Geistes machtvoll für seine Gemeinde. Dieselbe Kraft, die die Patriarchen stark stärkte, Kaleb und Joshua, Glauben und Mut verlieh und das Werk der Gemeinde zur Zeit der Apostel erfolgreich gestaltete, hat Gottes treue Kinder zu allen Zeiten aufrechterhalten. In der Kraft des Heiligen Geistes bereiteten die waldensischen Christen in dunkler Zeit die Reformation den Weg. Und eben dieselbe Kraft ließ die Bemühungen edler Männer und Frauen erfolgreich sein, die die Voraussetzung schufen für die heutige Evangeliumsverkündung und die Übersetzung der Bibel in die Sprachen und Dialekten aller Völker und Stämme. Also der Heilige Geist hat eine gewaltige Aufgabe, und zwar um die Menschheit zur Wahrheit zu führen und sie aufzurichten. Als die Kinder in den Tagen Nehemias Erniedrigung und Not über sich selbst gebracht hatten, weil sie sich durch die Nichtbeachtung des Gesetzes von Gott entfernt hatten, hatten sie manchmal das Gefühl, Gott habe sie vergessen. Glücklicherweise ist Glaube kein Gefühl, denn ich denke, wir glauben alle oder erleben alle, dass manchmal unsere Gebete gehen nur bis an die Decke. Habt ihr schon mal das Gefühl gehabt? Ja, es geht nicht durch, was ist da los? Und dann kommt der Glaube ins Spiel. Denn unser Gott ist nicht Baal. Das heißt, er ist nicht taub und schläft auch nicht. Und wie Elia sagt, geht auch nicht auf die Toilette. Er hat das gesagt, er war sehr unartig, Elia. Und unser Gott ist nicht so. Ob ich es jetzt fühle oder nicht, wenn ich nur etwas denke, dann weiß er es. Ist es nicht so? Also ein Gebet hängt nicht von meinem Gefühl ab, ob es zu ihm durchdringt, sondern von seiner Allmacht. Er hat's gehört. Sie waren schwach, den Wüten ihrer Feinde ausgeliefert, dennoch waren sie Hüter der Anbetung des wahren Gottes und sollten die Erkenntnis über sein Gesetz bewahren, bis der Friedensfürst kommen sollte. Nehemia war Gottes auserwähltes Werkzeug, um eine Reformation unter seinem Volk einzuleiten. Ist das nicht, was der Heilige Geist auch will? Er brachte das Volk dazu, dass sie sich in dem Gesetz unterweisen ließen, das gebrochen worden war. Ist auch eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Auch heute noch gebraucht Gott seine Gemeinde, um auf Erden seine Absichten bekannt zu machen. Boten des Kreuzes gehen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, um den Weg für das zweite Kommen Christi zu bereiten. Gottes Gesetz wird zur Richtschnur erhoben. Es bleibt immer das Gleiche. Altes Testament, Neues Testament, die ganze Erde muss von der Herrlichkeit Gottes erleuchtet werden. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geht's nicht. Es gibt aber auch Menschen, die anstatt jede sich bietende Gelegenheit weise zu nutzen, untätig auf eine besondere Zeit geistlicher Erquickung warten. Und so haben wir auch einige von denen in der Gemeinde. Sie warten, irgendwann wird Gott den Geist ausgießen und dann geht's los. Nein. Es geht los, wenn wir anfangen zu arbeiten. Und sonst werden sie eines Tages merken, und der Spätregen ist schon vorbei und wir haben ihn verpasst. Durch ihre Fähigkeit, andere zu erleuchten, sich beträchtlich vergrößern würde. Sie vernachlässigen die gegenwärtigen Pflichten und Vorrechte und lassen ihr Licht nur trübe brennen, während sie einer Zeit entgegensehen, in der sie ohne eigene Anstrengung besondere Segnungen empfangen würden, die sie umwandeln und zum Dienst befähigen. Es geht nicht so. Wenn wir nicht etwas tun, werden wir auch nicht etwas erleben. In den vergangenen Jahren habe ich mich dafür eingesetzt, unser Missionswerk und sein Wachstum unter Freunden und Nachbarn vorzustellen und habe mich dabei auf das Beispiel von Nehemia bezogen. Jetzt möchte ich unseren Schwestern und Brüdern dringend aufrufen, die Erfahrung dieses Gebets- und Glaubensmannes erneut zu studieren. Das ist ein Anlass. Also was ist da in dem Buch Nehemia, das für uns und unsere Zeit wichtig ist? Der voller Kühnheit seinen Freund, den König Artaxerxes, um Unterstützung bat und damit die Interessen des Werkes Gottes voranzutreiben. Er hatte einen Freund, einen heidnischen König. Wow! Die Erfahrungen Nehemias wiederholt sich heute in der Geschichte des gegenwärtigen Volkes Gottes. Also das ist eine Typologie. Und somit können wir etwas lernen. Die Erfahrung Nehemias wiederholt sich heute. Also dann müssen wir sorgfältig lesen, was da los ist. Obwohl sie von Gott zu dem Werk, in dem sie engagieren, berufen wurden und ihre Vorgehensweise seine Zustimmung hat, können sie dennoch den Vorwürfen und Spötteleien anderer nicht entgehen. Wir werden verspottet werden. Nur eine Spur Sarkasmus und billiger Witz in Verknüpfung mit Neid, Eifersucht, Pietätlosigkeit, tolles Wort, und Feindschaft reicht aus, um beim gottlosen Spötter Heiterkeit auszulösen. Und diese überheblichen Witzbolde stacheln einander in ihrem Einfallsreichtum und ihrem gotteslästeren Werk noch an. So, sie werden sarkastisch über uns reden, sie werden spotten, sie werden uns lächerlich machen. Verachtung und Spott sind wirklich schmerzhaft für die menschliche Natur. Aber alle, die Gott treu sind, müssen diese Erfahrung ertragen lernen. Ist ja schwer, um zu sagen, ja, zu welcher Glaubensgemeinschaft gehören Sie denn? Was für eine ist denn das? Das sind die, die so blass sind und so komisch essen. Es ist die Strategie Satans, auf diese Weise Seelen davon abzubringen, das Werk zu tun, das der Herr ihnen auferlegt hat. Ich habe gelernt, wenn Sie mich fragen, zu welcher Glaubensgemeinschaft gehören Sie? Ich bin Siebenten-Tags-Adventist. Das bin ich. Und wieso? Weil das die Wahrheit ist und ich keine andere Wahl habe. Und ich bin nicht Adventist ohne Streit geworden. Beißen, kratzen, treten, Füße zuerst. Keine andere Wahl. Die Bibel sagt es, es ist wahr, hier bin ich. Ich brauche mich nicht schämen. Ich bin siebenten Tags Adventist. In der heutigen Gemeinde besteht ein Bedarf für solche Nehemias. Keine Männer, die nur beten und predigen können, sondern Männer, mit deren Gebeten und Predigten ein ernstes und drängendes Anliegen verbunden ist. Nicht nur hoffen, dass etwas passiert, sieh zu, dass es passiert. Die Art der zielstrebigen Vorhergehensweise dieses hebräischen Patrioten, der bei der Erscheinung seiner Pläne, der Erreichung seiner Pläne, sollte auch heute von Predigern und führenden Männern übernommen werden. Wenn man die Menschen an den Plänen und deren Ausführung teilhaben lässt, werden sie ein persönliches Interesse an deren Gelingen haben. Ganz einfach, man kommt in eine tote Gemeinde, sitzen nur noch die Leichen da. Was tut man? Halt eine Evangelisation. Und die Leichen werden mitkommen und endgültig sind sie nicht mehr Leichen. Dann passiert was. Wenn wir nichts tun, passiert nichts. Der die Anstrengungen Nehemias begleitende Erfolg zeigt, was Gebet, Gottvertrauen, kluges, tatkräftiges Handeln erreichen können. Ein lebendiger Glaube wird emsige Tätigkeit zur Folge haben. Wir müssen wach werden. Wir müssen wach werden. Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote, sagt der Heilige Geist. Nehemia fordert sie auf, wieder nach Gottes Satzungen zu leben. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Dieser Heilige Geist soll uns ja helfen. Und er ist der Geist der Wahrheit. Und er liebt die Unwahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Johannes 14, Vers 26, der Heilige Geist, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn wir das vergessen haben, da müssen wir es neu lernen. Wir werden sehen im Buch Nehemia, passiert das. Das Volk wird zur Bibel zurückgenommen und es wird unterrichtet, in was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, muss also christozentrisch sein, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, muss nach Gesetz sein, dein Gesetz ist Wahrheit, Psalm 119, und dein Wort ist Wahrheit, sonst nichts. Nur die drei Definitionen. So wird der von mir Zeugnis geben, muss christozentrisch sein, unser Glaube. Er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Naja, dann geht es ums Gesetz. Der Heilige Geist ist tätig, um das Gesetz aufrecht zu halten und wieder zu erheben. So wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Nicht Teilwahrheit, alles. Alle Komponente. Wenn wir die Wahrheit haben, dann leben wir gesund, wir glauben Geist der Weissagung, wir glauben, was die Bibel sagt, wir sind gehorsam. Ganze Wahrheit. Er wird uns zeigen, was zukünftig ist. Und das ist die Gabe der Prophetie. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und dann erkennen wir, dass er in uns bleibt an dem Geist, den er uns gegeben hat. Das ist ein Geist des Gehorsams. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das ist so lächerlich heute, dass Menschen alle behaupten, sie haben den Heiligen Geist, aber die Gebote sind nicht mehr da. Wie können die beiden zusammenarbeiten? Das sind zwei unterschiedliche Geister. Also das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes und diese gleiche Aufgabe sehen wir in dem Verhalten Nehemias. Also viele, die in Nehemia lesen, werden denken, dass seine Vorgehensweise nach heutigen Maßstäben zu streng war. Puh! Den einen hat er bei den Haaren genommen, einen ganzen Bündel rausgerissen und sagt, so, hier. Das war wahrscheinlich ich habe nichts mehr da. Naja. Die anderen hat er die Frauen weggejagt. Ne? Das war schon schlimm. Und dann hat er noch gesagt, gedenke, was ich getan habe und segne mich dafür. Der Grund ist, dass Sünde in unserer unsensibel gewordenen Welt als weniger sündig empfunden wird. Desensitized, unsensibel, toll. Sie ist salonfähig geworden, anstatt das deutliche Zeugnis des Wortes Gottes im Leben vollständig umzusetzen, hat die Welt einen anderen Gott erfunden, der kaum einen Unterschied zwischen der Sünde und der Gerechtigkeit macht und sie setzen Gefühl anstelle von Glauben. Das ist das Problem heute. Satan weiß, sagt es in Great Controversy, dass alle, die er dahin bringen kann, das Gebet und das Bibelstudium zu vernachlässigen, von seinen Angriffen überwältigt werden. Deshalb erfindet er jeden nur erdenklichen Kunstgriff, um das Denken in Beschlag zu nehmen. Also viel Stuss und Unsinn und Fernsehen und was auch immer. Anregung der Fantasie, Erregung der Gefühle, Befriedigung der Liebe nach Neuem und Aufsehenserregendem ist nur allzu häufig die Basis bei populären Erweckungen. Eine wahre Erweckung muss wortgebunden sein. Gott sagt es, hier steht es geschrieben. Es steht geschrieben. Das sind die Ruinen des Königspalasts, wo Nehemia Dienst leistete. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev, am 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Also hier, genau in diesem Gebäude. Da kamen Hanania, einem meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die entkommen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. 1260 übrig gebliebenen bauen die Mauer. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Wir wissen ja, dass die Mauern stehen für Gesetz, den Schutz, den Gott um uns gesetzt hat, und Gerechtigkeit, die Tore, mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Also das ist, was wir auch tun müssen. Und sprach, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Könnt ihr sehen, immer wieder dieses Beispiel. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte, und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Also wieder dieses inklusive Gebet. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Keiner ist heilig. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Es war geschehen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote, wieder die Voraussetzung, und tut sie, selbst wenn sie einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Und so sollen wir ringen um die Gemeinde. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann, vor dem König. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Es gibt ja da die Geschichte von Josef. Und er hatte ja einen Traum, und da war ein Bäcker und da war ein Mundschenk. Welcher hat es überlebt? Der Mundschenk hat es überlebt. Warum der Mundschenk? Wir in unserer denken würden immer denken, der Bäcker doch eher, doch nicht der, der den Suff rumträgt, oder? Warum der? Aber der Mundschenk musste eine Vertrauenspersönlichkeit sein. Denn nur wenn er absolut vertrauenswürdig war, durfte er ein Mundschenk sein. Denn die Könige wurden ja immer vergiftet. Also der König musste absolutes, hundertprozentiges Vertrauen haben zu dieser Person. Also das war das Verhältnis zwischen König und Nehemia. Absolutes Vertrauen. Der König wusste, in dem ist kein Fehler. In dem, da kann ich mich verlassen. Da kommt kein Gift. Wow, sind wir auch Mundschenke des Königs? Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Natürlich sind da auch andere, tiefere Typologien hier drin. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchte ich mich sehr. Wie gehe ich ihm das jetzt sagen? Und ich sprach zum König, der König lebe ewig, warum sollte ich nicht traurig aussehen? Da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Wie viele Menschen da draußen würden uns nicht helfen? Ellen White schreibt, dass Nichtgläubige dazu beitragen werden, dass diese Mauern wieder aufgerichtet werden. Sie werden es finanzieren, dass jetzt eine Fernsehgruppe in Südafrika, die strahlt nach ganz Südafrika aus und auch nach Europa. Und sie werden finanziert von hauptsächlich einer Person. Und das ist unheimlich teuer. Mehr wie doppelt oder dreifach mein ganzes Jahresgehalt für nur einen Monat. Und ein Nicht-Adventist finanziert es. Faszinierend. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Und wen fleht er an? Gott. Also Nehemias Gesuch wird von dem König positiv beschieden. Wir können ja nicht das ganze Kapitel durchhaben, nur die Höhepunkte. Und er erhält Vollmachten und eine militärische Eskorte als Unterstützung in seiner Mission. Aber für die Nachwelt ist festgehalten worden, wie zurückhaltend er bei der Ausübung dieser Vollmacht war. Stellt euch vor, der König gibt ihm eine Armee und Papiere. Die Macht des Königs steht hinter ihm. Er kann hingehen, wo er will und sagt, hey, der König hat gesagt, weg mit euch. Aber nein. Als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Aber als Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Es wird ihnen auch sehr missfallen, wenn der Heilige Geist seinem Volk hilft. Also Nehemia untersucht den Zustand der Mauern und ermutigt die Obersten von Jerusalem. Ich aber kam nach Jerusalem und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich bei Nacht auf. Also schön still, was kann hier gemacht werden? Mit wenigen Männern. Denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Also nicht ein großes Tratar, hier, ich bin im Auftrag des Königs hier, jetzt werden wir mal sehen, was hier los ist. Nein, ganz ruhig. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle zum Misttor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalem, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück. Ach, das sieht schrecklich aus. Indem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind, kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Er bezieht die anderen. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, sind es jetzt mehr geworden oder weniger? Es waren ja vorher nur die beiden, jetzt sind die anderen auch noch dabei. Oh. Spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Also jetzt wird es eine politische Sache. Eine politische Sache. Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Die Gegner haben keinen Anteil. Still und heimlich, lesen wir im Geist der Weissagung. Unternahm Nehemia die Besichtigung der Mauern. Er erklärte, die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die am Werk arbeiteten, nichts gesagt. Ja, ernste Anstrengungen vernöten sein, die entmutigten, gespalteten Landsleute wieder wach zu rütteln und zu vereinen. Glaubt ihr, das Problem haben wir heute auch in der Gemeinde? Um dieses Volk wieder zu vereinen, wird nicht leicht sein. Obwohl Nehemia einen königlichen Auftrag ausführte, beschloss er, sich nicht auf die bloße Ausübung seiner Autorität zu stützen, sondern er bemühte sich, um das Vertrauen und die Zuneigung der Menschen zu gewinnen, die Einigkeit der Herzen und Hände grundlegend war. Wir müssen zusammenarbeiten, das können wir nur, wenn wir im Herz vereinigt sind. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscharen, Zacharia 4, Vers 6. Also dieses Werk, diese Vereinigung ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist kommt nicht mit Krach und was weiß ich auch immer. Ganz schön ruhig arbeitet er an den Herzen, und er schnürt die Herzen zusammen, auch in unserer Gemeinde. Kapitel 3, da zählt die Namen der Arbeit, werden die Namen der Arbeiter aufgezählt, die Seite an Seite neben ihnen arbeiten, jedem mit seiner speziellen Aufgabe, die von der Erstellung des Rohbaus bis hin zur detaillierten Feinarbeit, Goldschmiede. Einige arbeiten hart und einige waren gleichgültig. Aber besser gleichgültig anfangen zu bauen, als gar nicht zu bauen. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Einige arbeiten akribisch genau, die anderen waren, ich will ja nicht, aber ich mach's mal. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabbis, mit Eifer, mit ganzem Einsatz einen weiteren Mauerabschnitt aus. So einige, naja, so ist es auch bei uns. Und es geschah, als Sanballat hörte, die Geschichte mit Sanballat wird interessant. Und Tobia, noch interessanter. hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich. Er war nämlich auch ein Verwalter. Er war ein hohes Tier. Sehr und spottete über die Juden. Und er sprach von seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria. Das ist ja die Schwestergemeinde. Ist es nicht? Samaria? Das ist die Schwestergemeinde. Die hatten sich aber vermischt mit dem Heidentum und übten einen Synkretismus, einen doppelten Glauben. Und sie glaubten, ja, so wie die Sadduzäer. Wir werden nachher dabei kommen. Was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie eines Tages vollenden? Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, da sie doch verbrannt sind? Und Tobia, der Ammoniter, war bei ihm. Zwei Gruppen. Faszinierend. Zwei Gruppen. In der Endzeit gibt es einen falschen Propheten. Es gibt aber auch ein Tier und es gibt eine wahre Gemeinde. Es gibt auch einen Drachen, Satan, hinter ihm. Sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Also eine Allianz gegen die Wahrheit. Höre, unser Gott, wie verachtet wir sind, und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft. Und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden. Was für eine Sünde ist denn das, die nicht ausgetilgt wird? Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Um zu sagen, dass das, was von Gott ist, vom Teufel ist. Und das haben die gesagt. Das, was von Gott ist, ist vom Teufel. Was ihr da macht, dieses Aufbauen der Mauern, dieses Gesetz wieder in die Welt hineinzustellen, die Mauer wieder zu bauen, das Tor wieder zu hängen, sagen, das ist der Maßstab des Gerichts, ist vom Teufel. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Also wenn man was tut, was passiert dann? Dann geht es besser. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber und die Ammoniter und die Astutiter. Was ist denn jetzt passiert? Werden immer mehr, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander. Verschwörungstheorien, bitte. Dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Das ist, was die Typologie sagt. Es gibt eine Verschwörung unter den Feinden Gottes und sie werden versuchen, das Werk zu vernichten. Stelle eine Wache auf gegen die Samariter und ihre weltlichen Bündnispartner. Baue eine Befestigung, sei hellwach. Es ist ein Krieg gegen übernatürliche Fürsten und Gewalten an deren menschlichen Werkzeuge. Ja, wir müssen aufpassen auf die Samariter und ihre weltlichen Bündnisse. Das ist genauso eine Gefahr heute wie damals. Nehemia liest, sagt weiter, wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Wir müssen wissen, was die anderen planen und was sie tun. Im nächsten Vortrag werden wir es ja sehen. Wir müssen Wächter haben. Worum geht's denn? Was wollen sie mit uns? Und Judah sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt. Wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Da ist so viel Schutt in dieser Gemeinde. Unsere Widersacher aber sprachen, sie sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter ihnen sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Also sie planen, wie können wir die beseitigen. Satan hasst diese Wahrheit, er will sie beseitigen. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen und es uns wohl 10-mal sagten, es kommt von allen Seiten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Und die Juden haben Angst, wir können nicht gegen diese Übermacht, wir haben Probleme. Da stellte ich das Volk nach ihnen, ihren Geschlechtern in die tieferen Stellen hinter der Mauer an den offenen Plätzen und stellte sie auf mit ihren Schwerten, Speeren und Bogen, typologisch. Ihr wisst es ja, wir kommen ja noch dazu. Und ich besaß und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zum übrigen Volk, das heißt die ganze Gemeinschaft wieder, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietigen Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Wenn es um Erlösung geht, dann brauchen wir alle. Und wir müssen denken an unsere Kinder, wir müssen denken an unsere Familien. Warum hat der liebe Gott uns Knie gegeben? Weil er uns Kinder gegeben hat. Und die Kinder halten uns auf die Knie. Ich weiß nicht von euren Kindern, aber meine Kinder halten mich auf die Knie. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte. Er hat es ja schon mehrmal gemacht in dieser Gemeinde, als Jones da vor dem amerikanischen Gesetzhof sprach und das Ganze umkehrte und der Sabbat, das Sabbatsgesetz umgekehrt war. Naja, hat er ja schon einmal das gemacht. Jeder an seiner Arbeit. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen, Brustpanzern bewaffnet waren. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus, das an der Mauer baute, und die Lastträger und Aufluden verrichteten mit deren Hand die Arbeit, während sie mit der einen Hand die Arbeit, und mit der anderen hatten sie eine Waffe. Und jeder hatte sein Schwert. Und das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander. Schrecklich. Wie schön wäre es, wenn wir zusammenarbeiten würden, da könnten wir eine Kette machen, aber so ist es nicht. Leider ist es nicht so. Da ist einer und da ist einer und da ist einer. Sind wir nicht alle berufen zu diesem Werk? An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Chopin-Hornes hört, werdet dort, sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Anfang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Und es steht geschrieben im 2. Mose, so sprach ich zu jener Zeit zum Volk, ein jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, das ist Nehemia 4 noch, damit sie bei Nacht wach halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Und weder ich, noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus, jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Der Text sagt, niemand zog die Kleider aus, außer sie zu waschen. Also sie haben nicht gestunken. 2. Mose 12, so sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Wie viel sollten sie essen davon? Alles, da durfte nichts übrig bleiben. So müssen wir bereitstehen in diesem Kampf. Wir wollen Sie ermutigen, die Bücher mit biblischen Themen überall zu verbreiten, weil dadurch ein Volk vorbereitet wird, standhaft zu sein, ihre Lenden mit Wahrheit zu gürten, ihre Lampen brennend zu halten. Jeder kann etwas tun. Epheser, ihr kennt den Text, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ihr kennt das ja, gegen die Mächte der Finsternis. Und die ganze Waffenrüstung, damit ihr widerstehen könnt. Und steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt den Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und dann betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist, was Nehemia ihnen beigebracht hat. Zwar die Aufgabe des Heiligen Geistes, das Volk wieder aufzurütteln. In Nehemia 5 wird davor gewarnt, dass Gottes Volk von seinen eigenen Leuten schlecht behandelt wird. Kann auch nicht sein. Passiert doch nicht. Lektionen, die wir uns für unsere heutige Zeit zu Herzen nehmen sollten. Es ist traurig, dass viele aus der Welt, wo man auf ihnen herumgetrampelt hat, zu uns stoßen, nur damit jetzt von den Nachfolgern Gottes wieder auf ihnen herumgetrampelt wird. Mache dich doch nicht zum Herrn über andere und kommandiere sie nicht herum. Dann überlegte ich bei mir selbst. Das heißt, ich habe nachgedacht. Und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Gott will das Werk bis nach oben in Ordnung bringen. Denn es ist nicht immer in Ordnung. Und sprach zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen. Sollen sie sich etwa um uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Gebt ihnen heute noch ihre Acker und ihre Weinberge und gibt sie ihnen zurück. Und was soll das mit dieser Ausbeuterei? Wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, haben sie dann gesagt. So schüttelte Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt. Wir können nicht einander missbrauchen in unserer Gemeinschaft. Auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt des Statthalters beansprucht. Er hat sich gleichgestellt mit seiner Gemeinde. Und so muss es auch sein. Das ist wenigstens ein gutes Ding an unserer Gemeinschaft, ist, dass da diese Machtsunterschiede wenigstens im Einkommen nicht zu sehen sind. Das ist ein gutes Ding. Denn die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, die haben das alles beunruhigt. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. Dann kommt das 6. Kapitel, es wird immer interessanter. Es gibt weitere Anschläge, das Werk zu verhindern. Gott ist immer einen Schritt voraus und nichts bleibt seinen Augen verborgen. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber und unsere übrigen Feinde, jetzt sind so viele, schmeißt sie alle in einen Topf, erfuhren, dass sich die Mauer gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Also sie rufen und sagen, komm, wir reden doch ein bisschen. Komm zu unserer Gemeinschaft mal hin. Wir machen ein, ein Gremium, wir unterhalten uns, aber sie hatten eigentlich was im Sinn? Böses zu tun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht herabkommen. Das ist mein Lieblingstext. Ich habe ihn schon oft gebraucht, auch schriftlich. Sie ließen mich aber viermal das Gleiche sagen. Und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Das ist liebenswürdig, der Nehemiah. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Schreiben wir auch manchmal offene Briefe? Manchmal ist es nötig und da muss man auch eine offene Antwort geben. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet, und Gasmus sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Es wird einem immer etwas unterschoben, was nicht wahr ist. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerüchte hören, darum komm, wir wollen miteinander beraten. Jetzt versucht er ihn zu erpressen mit Lügen. Kann doch nicht sein, dass so uns so etwas passieren kann. Erpressung durch Lügen. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du gesagt hast, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Also das war Nehemiah, blieb immer stark, aber seine Brüder, die zitterten. Und da kommen Probleme. Jetzt haben wir noch eine interessantere Geschichte. Es steigert sich in diesem Brief. Schemaiah, der falsche Prophet. Nur Priester waren im Tempel erlaubt, das war ein Gesetz Gottes. Schemaiah steckte mit Tobia und Sanballat unter einer Decke und hatte sich seine Position widerrechtlich angeeignet mit dem Ziel einer Unterwanderung, die gegen Gott gerichtet war. Und das ist ganz interessant. Und ich kam in das Haus Schemaias, des Sohnes Delaias, des Sohnes Mehatabels, der hatte sich eingeschlossen. Und da habe ich gedacht, was heißt denn das? Und das studiert. Er war, im Englischen steht, a secret informer. Er hat ihm geheim berichtet bei den anderen, was hier bei Nehemiah und seiner Gruppe geschah. So haben wir in der heutigen Zeit auch einige unter uns, die mit Samaria zusammenarbeiten und sagen, ja, die planen das und dies und jenes und ihr müsst da was tun, sonst haben wir Probleme. Wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen. So sagt der jetzt zu Nehemiah. Denn sie werden kommen, um dich umzubringen, und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Also anstatt, dass wir jetzt zu ihnen gehen, da in die Stadt, ist dieser Informer, was ist das in Deutsch, dieser Spion fast, ja nicht ganz ein Spion, der hinkt auf beiden Seiten. Elia hat ja auch schon gesagt, was hinkt dir so auf beiden Seiten? Und der sagt, komm in den Tempel, dann wollen wir da reden. Aber das Gesetz Gottes sagt was? Nur die Priester dürfen da rein. Also weiß er sofort, dieser Antrag ist gegen das Gesetz Gottes. Kann also nicht von Gott sein, muss von einer anderen Quelle kommen, denn Gott ist immer konsequent, ob die Umstände es jetzt so bringen, dass es, ist ja logisch, okay, ich kann nicht dahin, vielleicht ist es doch besser im Tempel, hätte er sich denken können. Er aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen? Er ist ja kein Priester, er ist Stadtverwalter, um am Leben zu bleiben. Ich werde nicht hineingehen. Denn sehe, ich merke wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Also das heißt, wir müssen genau informiert sein über den Willen Gottes. Dann können wir auch nicht in so eine Falle hineinfallen. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, denn er wäre ja gegen das Gesetz verstoßen, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Dann könnten sie ja auch gesagt haben danach, schau mal, was hat der gemacht, der ist da in den Tempel, dieser Weichling, dieser Feigling. Und das darf er ja gar nicht, ist also gar nicht von Gott. Ha! Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken, auch die Propheten, Noadja und den anderen Propheten, also wie viele sind da jetzt in seiner Gemeinde, die gegen ihn sind? Eine ganze Menge. Wenn das Werk vorangeht, Satan ist nicht still. Die mir Furcht einjagen wollten und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Fantastisch. Also selbst in hohen Positionen haben wir Abfall und Intrigen in der Gemeinde. Sogar bei denen, die an der Mauer mitbauten. Also es ist nicht so leicht, um zu sehen, jetzt, wer ist, steht hier und wer steht da. So, das ist unsere Gemeinschaft. Auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen. Jetzt, Tobia hat ein geistliches Amt. Sanballat hatte mehr das politische Amt. Ach, Tier, falscher Prophet. Tier, falscher Prophet. Also diese Briefe gingen hin und her und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Tobia schreibt, ich höre, da sind unter euch Leute, die behaupten, dass das Mahlzeichen des Tieres der Sabbat ist. Und sie schreiben da, dass das päpstliche System, das antichristliche System, dieses Mahlzeichen verlangt. Wie steht ihr denn dazu? Ja, Tobia, wir meinen das ja nicht so. Das musst du bitte verstehen, Tobia. Das ist wahrscheinlich ein Überbleibsel unserer protestantischen Herkunft. Das ist eine alte Lehre, die wir noch haben. Hab ein bisschen Geduld mit uns. Wir werden versuchen, was wir können, um die Leute still zu machen, dass sie die Mauer nicht bauen. Ja, ich denke, ihr habt ihr unterschrieben, dass ihr das tun werdet, denn ihr seid ja mit uns verbündet. Ihr gehört ja zu unserer Organisation oder ihr seid wenigstens Gastmitglieder. Wollt ihr etwas bitte tun, dass das nicht so weiterläuft? Ja, wir werden ein Redeverbot erstatten, wenn das so weitergeht. Bitte, bitte Geduld mit uns, Tobia. Die Briefe gehen hin und her. Glaub mir, ich habe solche Briefe in der Hand. Wow! Denn es waren viele in Juda, die mit ihren, was steht da? Ist der Brief interessant? Ist dieses Buch Nehemia interessant? Es ist für unsere Zeit. Es waren viele, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Schechanjas, des Sohnes Arachs war und sein Sohn Johanan, die Tochter Meschulams, des Sohnes Berjarias, zur Frau genommen hat. Und sie waren verbündet durch Ehe. Ja, Pharao hat ja auch schon immer Augen gehabt Für die Braut Christi hat er nicht. Er will sie ja immer haben. Und Sarah war ja so schön. Gib sie mir. Da ist sie dann auch weg. Und die wollen immer diese Ehe haben. Naja, gehen wir nicht weiter da. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte. Also ständig müssen wir hören, wie gut es da geht in den anderen Gremien und was für gute Werke da getan werden und was die Methoden, die sie gebrauchen bei Willow Creek und bei Saddleback, das sind ja fantastische neue Methoden. Vielleicht müssten wir die versuchen und diese Mauer mal ein bisschen in Ruhe lassen. Und dann, wenn man sagt nein, dann geht das Wort zurück. Und Tobias sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Also, Chechanja war ein Verwandter des Hohen Priesters. Tobias war ein Nachkomme der Stämme Israels aus Samaria, die sich mit den Ammonitern verbunden hatten. Es war also ein Synkretismus. Die Priester hatten Frauen aus fremden Nationen genommen. In Kapitel 13 spitzt sich die Lage immer noch mehr zu. Denn Tobia hält eine Kammer im Tempelbereich, während Nehemia vorübergehend wieder am persischen Hof weilt. Nehemia dreht nur den Rücken eine Weile und schon geht's rum. Und dann kommen wir zu Kapitel 7, das befasst sich mit Plänen für Jerusalem, neue Einwohner zu finden. Haben wir solche Pläne? Wollen wir für Jerusalem neue Einwohner finden? Ich denke ja. In unseren Tagentreffen sollten Pläne ebenfalls stoßen solche Pläne auch auf Widerstand. Außerdem, Gott besitzt eine genaue Ahnentafel derjenigen, die ihn lieben und die ihm treu sind. Vers 4 sagt da, und war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich, viel Platz. Und es gab keine neuen gebauten Häuser. Da gab mir Gott ins Herz, die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu sammeln und sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren und fand darin geschrieben. Wisst ihr, was ich gemerkt habe, was interessant ist? Ich finde das immer wieder so interessant, dass ich immer wieder auf Menschen stoße, die zu dieser Wahrheit hinzutreten, die total weg sind in der Welt, nichts vom Adventismus wissen. Und dann, wenn sie ihre Register durchgehen, dann war die Oma oder der Großvater oder die Urgroßmutter oder wer auch immer, gehörte zu diesem Glauben. Immer wieder, immer wieder. Ich denke, wenn eine Oma betet, dann zittert Satan. Und Gott ruft diese zurück und neue dazu. Also Kapitel 8 behandelt religiöse Reformen und dient als Typus für die Reformen, die heutzutage notwendig sind. Jetzt passt auf, wie das vor sich geht. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu dem Zweck errichtet hatte und neben ihnen standen. Und dann wird eine ganze Liste von Menschen genannt, die Unterricht geben sollten, über die Bibel. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Jeder sollte es sehen. Das Wort Gottes wird erhoben. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Was ist das? Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit erhobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Was ist das? Ehrfurcht. Wir müssen das neu entdecken heutzutage. Und dann haben wir die ganze Liste der levitischen Lehrer genannt, erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Wir brauchen das heute. Und dann, das Volk, sie lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig, darum seid nicht traurig und weint nicht. Sie taten Buße über ihre Sünden, sie haben erkannt, dass sie Sünder waren, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte, wir brauchen eine Bekehrung in dieser Gemeinde. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nicht für sich zubereitet haben. Komm, wir machen mal so ein schönes Zusammenkommen mit einem guten Potluck und wir genießen es. Mit Kuchen auch noch dazu. Und freut euch des Herrn. Sie lasen also, sie verstanden, sie weinten, sie frohlockten und hielten das Laubhüttenfest. Wieso das Laubhüttenfest? Sie hatten plötzlich wieder eine Wiederkunftserwartung. Und das ist, was wir nötig haben. Wir haben eine Wiederkunftserwartung nötig, wenn wir aufstehen sollen und sagen, hey, der Bräutigam kommt. Wir haben nicht viel Zeit, komm, wir warnen die Leute. Darum geht der nächste Vortrag. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israel am Fest am siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Wiederkunftserwarten, Endzeitvolk. Und die ganze Gemeinde derer, die aus Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Joshuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht und sie hatten sehr große Freude. Ich kann nicht warten auf die Wiederkunft. Wenn er jetzt kommt, jetzt wäre ich glücklich. Brauche ich den Vortrag nicht fertig machen, treffe meine Frau auf dem See, hoffentlich alle meine Kinder auch. Es wäre schön, wenn er käme. Und Kapitel 9 handelt von Buße, Sündebekenntnis und Trennung. Und das ist ein Problem. Am 24. Tag des Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häupten. Wieso Erde auf den Häupten? Wir sind nur Staub. Wir können überhaupt gar nichts. Herr, gedenke, dass wir nur Staub sind. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab. Wie sollen wir uns von unserem Synkretismus trennen? Wie sollen wir all dieses Zeug aus der Gemeinde rausschmeißen? Können wir das? Da gibt es einen Krieg, wenn wir das machen. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter und sie standen auf an ihrem Platz und man las im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes während ein Viertel des Tages und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn ihres Gottes während eines anderen Viertel des Tages. Und du bist auf dem Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündigt. Glaubt ihr, dass diese Reform Sabbatsheiligung wieder mit einschließt? Absolut. Wenn das das Werk des Heiligen Geistes ist, ein Volk vorzubereiten für die Wiederkunft Christi, dann sind da harte Dinge, die wir akzeptieren müssen. Wir müssen uns trennen von dem, was nicht in die Gemeinde hereingehört. Mit Tobias und Sambalats haben wir nichts am Hut. Das ist schwer, denn die Briefe gehen ja hin und her und wir wollen nicht so komisch aussehen. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündigt und ihren Geboten, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, alle Himmel, samt dem ganzen Heer. Hier haben wir den Siegel Gottes, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was innen ist. Du erhältst alles am Leben und das Heer des Himmels betet dich an. Also wir brauchen das. Review and Herald, die Menschen aufrütteln, damit sie erkennen, wie weit sie sich durch ihre Übertretungen von Gott getrennt haben. Das haben wir nötig. Die päpstliche Macht trachtet danach, das Gesetz Gottes durch Errichtung eines Ruhetags für die Welt und die christliche Kirche zu ändern. Und dieser gefälschte Sabbat wird erhöht und verehrt, während auf dem Sabbat Jahwes mit unheiligen Füßen herumgetrampelt wird. Das ist nicht, was Charta Ecumenica sagt. Charta Ecumenica sagt, ich unterstelle mich der apostolischen Nachfolge. Das heißt, ich unterstelle mich dem Papst. Der hat einen Sonntag, wir haben einen Sabbat. Ich habe mit Sanballat nichts zu tun. Wir brauchen eine Sabbatreform unter uns, die wir vorgeben, Gottes heiligen Ruhetag zu halten. Einige diskutieren am Sabbat berufliche Angelegenheiten und Pläne. In Gottes Augen hat das den gleichen Stellenwert, als wenn sie die Geschäfte tatsächlich getätigt hätten. Andere, die sehr wohl vertraut sind mit der biblischen Beweisen, dass der siebte Tag der Sabbat ist, gehen Partnerschaften mit Personen ein, die keine Achtung vor Gottes heiligen Tag haben. Ein Sabbathalter kann nicht Menschen, die bei ihm angestellt und von seinem Geld bezahlt werden, am Sabbat arbeiten lassen. Ich kenne einige, die nehmen ihre Arbeiter nur am Sabbat ins Dorf. Dann können sie in die Gemeinde gehen, aber sie haben zwei Fliegen mit einem Schlag. Dass alle einkaufen gehen. Beispiel müssen wir sein. Ich kenne einige, die haben ihre Putzfrauen am Sabbat im Haus. Könntest du nicht wenigstens einen Tag selber das Zeug aufräumen? In Kirchen und großen Versammlungen unter freiem Himmel werden Geistliche mit dringlichen Worten an die Menge der absoluten Notwendigkeit einfordern, den ersten Tag der Woche zu halten. Es geschehen Unglücke zu Wasser und zu Land und diese Unglücke werden immer mehr werden. In kurzen Abständen wird eine Katastrophe der anderen folgen. Und auf die kleine Schar der gewissenhaften Sabbathalter wird man hinweisen als die, die den Zorn Gottes über die Welt bringen, weil sie den Sonntag missachten. Ich höre schon das Dröhnen. Und wie? Nehemia, Kapitel 9. Aber sie und unsere Väter würden übermütig und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Die ganze Geschichte mit Korah. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie ein gegossenes Kalb machten. Wir haben alles das. Wir haben viele gegossene Kälber. Und wir haben viele, die nach Ägypten zurückführen wollen. Aber Gott hat uns noch trotzdem nicht verlassen. Hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen? Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, gabst ihnen Manna und Wasser, ihnen mangelte nichts, ihre Kleider zerfielen nicht, ihre Füße schwollen nicht an. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Wir haben alle diese Dinge, aber Gott hat uns nicht verlassen. Trenne dich, halte den Sabbat, zahle den Zehnten. Das ist der Aufruf Nehemias. Alle, die es wissen und verstehen konnten, sie kamen, um zu schwören, um sich eidlich zu verpflichten im Gesetz Gottes. Sie führten den Zehnten wieder ein und sie taten, was sie tun. Auch, dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes zur Frau geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne zur Frau nehmen wollen. Und dass wenn die Völker des Landes am Sabbattag waren und allerlei Getreide zum Verkauf brächten, wir sie ihnen am Sabbat und am heiligen Tag nicht abnehmen und dass wir ihm am siebten Jahr die Felder ruhen lassen und auf die Schuldforderungen verzichten. Und wir werden den Zehnten zahlen. Alles wurde wieder eingestellt. Wie interessant. Nehemia hat einen Kreis um die Stadt gezogen. Und da kamen sie ja von Tyrus und Wohn, hockten ewig vor dem Tor. Und am Sabbat war das Tor zu und klopften, hey, ich habe was zu verkaufen. Und das Tor ging auf und die Juden haben gehandelt. Und da hat er sie ja zurückgetrieben und sie durften eine bestimmte Grenze nicht übertreten. Und hat er zu ihnen gesagt, hey, ich gebe euch eine Ohrfeige, wenn ihr hier rüberkommt. Und dieser Raum wurde heilig genannt, Heilige. Also nicht nur der erste Raum im Tempel, aber dieser Raum. Und wenn die Armee kommt und sie setzt ihren Stab in das Heilige, dann ist es dieser Raum ringsrum Jerusalem. Aber das ist im nächsten Vortrag. Kapitel 11 und 12 behandelt diese Themen. Neubesiedlung der Stadt, aber erst nach der Durchführung der Reformen. Ist das nicht interessant? Das Volk kommt nicht rein in Jerusalem, vor dem dieses Volk bereit ist, sie aufzunehmen. Und die Priester des Sohns Aarons soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten geben und so weiter. So wollen wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Bei der Einweihung der Mauer Jerusalems aber suchte man die Leviten an all ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden begehen könnte, mit Lobliedern und Gesängen und Zimbeln und Harfen und Lauten. Sie reinigten auch das Volk und die Türe und die Mauer. Alles soll geheiligt werden. Das Gesetz soll wieder aufgerichtet sein. Das Tor, Maßstab des Gerichts soll wieder in Ordnung sein. Das Volk soll wieder in Harmonie mit dem Gesetz sein. Und dann kommen wir zu Kapitel 13. Wenn das Werk vorangeht, immer Probleme. Hier ist eine faszinierende Wendung und stellt eine Lektion für uns als Gemeinde dar. Zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Mose gelesen und darin geschrieben gefunden, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen sollte, ewiglich. Aber wir haben ja gerade das Buch Ruth behandelt. Sie war ja Moabiterin, oder war sie? Sie war, aber sie war nicht mehr, als sie sich zum Volk Gottes bekannte. Also das heißt nicht, dass sie ausgeschlossen sind. Sie können sich bekehren und sie können zum Volk gezählt werden. Dann sind sie keine Moabiter mehr. Dann sind sie Israeliten. Und alle, die sich zu diesem Volk bekennen, sind geistliche Israeliten. Gut, aber die Ammoniter und die Moabiter durften nicht reinkommen. Da haben wir ja ein Problem mit Tobia. Weil sie den Kindern Israels nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen waren, sondern den Bileam gegen sie anwarben, damit er sie verfluche. Aber unser Gott verwandelte den Fluch in einen Segen. Also da war schon dieser Versuch, um den Synkretismus reinzubringen und eine Hurerei zu treiben mit den Schwestergemeinden. Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Also es passieren gute Dinge. Wir trennen uns von dem, was verkehrt ist. Wir holen das, was nichts bei uns zu suchen hat, aus der Gemeinschaft raus. Es kommt eine ganz deutliche Trennung in unserer Gemeinde. Die, die sich absondern zum Gesetz Gottes und die, die sich lieber vermischen mit denjenigen, die das Gesetz nicht auf dem Herzen haben. Und der springende Punkt bleibt das vierte Gebot. Vorher aber hatte Eliashib, der Priester, der über die Kämmern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter, Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt. Eine kleine oder eine große? Eine große. Das tut weh. Eingeräumt, wo man zuvor die Speiseopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte. Dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühr der Leviten, der Sänger, die Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Hier steckt ein Tobia im Haus Gottes und er verfügt über die Finanzen. Das kann doch nicht sein, dass andere vorschreiben werden, wie es vor sich geht finanziell. Ihr werdet doch nicht etwas unterstützen mit eurer Evangelisation, wo es geht um die drei Engelbotschaft. Nein, 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 wir müssen das eher ein bisschen weltlich machen und nicht proselytieren. Wir dürfen doch nicht den Anschein geben, als ob wir Menschen aus anderen Gemeinschaften gewinnen können. Das geht gegen unseren ökumenischen Rat. Während aber dies geschah, war ich nicht in Jerusalem. Der Heilige Geist hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ein anderer Geist. Denn im 32. Jahr Artaxerxes des Königs von Babel war ich zum König zurückgegangen, aber nach einiger Zeit erbat ich mir wieder Urlaub vom König und dann kam er wieder zurück. Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr ich von dem Bösen, dass Eliaschib dem Tobia zuliebe getan hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes eingeräumt hat. Meint ihr, da sitzt ein Tobia in den Vorräumen des Hauses Gottes heute? Antitypisch. Und dies missfiel mir sehr und ich warf die Hausgeräte Tobias vor der Kammer hinaus. Ich habe gute Nachricht für euch. Tobia fliegt raus. Der Heilige Geist wird sein Volk so überzeugen, dass Tobia rausfliegt, aber nicht ohne Krach. Und befahl, die Kämmern zu reinigen. Nicht so mit Gottes Finanzen. Dann brachte ich die Geräte des Hauses Gottes, das Speiseopfer und den Weihrauch wieder dorthin. Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihr Anteile nicht gegeben hatte. Kann doch nicht sein. Sodass die Leviten und Sänger, die sonst den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Ja, genau wie zur Zeit Ahab, als die Diener Gottes sich verstecken mussten in Höhlen. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte das ganze Juda die Zehnten vom Korn, Most und Öl in die Vorratskammern. Und ich setzte Schelmeier, den Priester und Sadok, den Schreiber und Dadan und den Leviten als Verwalter über die Vorräte ein und ich gab ihnen Hanan zur Seite, den Sohn Sakkos, den Sohn Matanias, denn sie werden für treu erachtet. Und sie hatten die Aufgabe, die Verteilung an ihre Brüder zu versorgen, besorgen. Gedenke mir dessen, mein Gott, und tilge die Wohltaten nicht aus, die ich in dem Haus meines Gottes und seinen Hütern erwiesen habe. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Garben einbrachten und Esel beluden, auch Weintrauben und Feigen. Ja, hier ist was am Gange. Allerlei Lasten auffunden und dies am Sabbat nach Jerusalem brachten. Da verwarnte ich sie an dem Tag, dass sie die Lebensmittel verkauften. Es wohnten auch Tyrer in der Stadt. Diese Stadt hat Probleme. Und sie brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Kindern Judas in Jerusalem. Da stritt ich mit den Vornehmsten von Juda und sprach zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr tut, dass ihr den Sabbat entheiligt? Wir müssen das wieder aufrichten. Diesen Sabbat, der entheiligt wird. Machten das nicht eure Väter so? Ich stellte einige meiner Diener an die Toren auf. Jetzt muss Gerechtigkeit geschehen. Einige Diener, die dem Heiligen Geist gehorchen, die sollen in die Tore kommen. Nun blieben die Krämer und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem. Ein- und zweimal, da verwarnte ich sie und sprach, warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Macht da diesen Raum. Wenn ihr es noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, sich zu reinigen und zu kommen, zu der Tore zu hüten, damit der Sabbat geheiligt werde. Mein Gott, gedenke mir auch dessen und verschone mich nach deiner großen Gnade. Auch sah ich zu jener Zeit Juden, die Frauen von Aschdod, Ammon und Moab herbeigeführt hatten. Wir haben diese komischen Lehren der anderen Gemeinschaften. Darum redeten auch ihre Kinder halb asdotisch und konnten nicht jüdisch reden. Sie reden halb babylonisch und halb adventistisch. Ich saß mit einem im Auto, ein Redakteur einer großen Zeitschrift. Und wir unterhielten uns und er fragte mich, wie bist du zum Adventismus gekommen? Ich habe gesagt, Daniel 7. Wieso? Ich sage, wieso? Weil ich war katholisch. Und Daniel 7 hat es mir ganz eindeutig erklärt, dass das nicht so geht. Verstehe ich nicht, sagt er. Redakteur. Ich sage, wie bitte? Wieso nicht? Ist da kein Unterschied zwischen Katholizismus und Adventismus? Nö, sagt er. Ich sage, wie bitte? Die halten den Sonntag und wir halten den Sabbat? Ja und? Ich sage, warum hältst du den Sabbat? Weil ich darin geboren bin. Und wenn du jetzt nicht darin geboren wärst, wenn du in den Sonntag geboren wärst, was würdest du dann machen? Dann würde ich den Sonntag halten. Das ist ja faszinierend. Was denkst du denn vom Zustand des Todes? Weiß nicht. Entschuldige bitte, was passiert, wenn man tot ist? Ich weiß nicht. Du bist Redakteur und du weißt nicht? Nein. Könnten die anderen Glaubensgemeinschaften recht haben, wenn sie sagen, man geht direkt in die Hölle oder direkt in den Himmel? Weiß nicht, kann so sein. Und da waren andere Adventisten auch, denn wir waren auf dem Weg zum Flughafen und wir haben nur noch so geguckt, nachher haben wir angefangen zu lachen. Es war so komisch und da fragte ich ihn, und was vom Geist der Weissagung? Das war eine liebe alte Frau. Prophetin? Nö. Von Schöpfung überhaupt gar nicht. Ich habe geglaubt an Evolution. Was ist ein Redakteur? Redakteur? Ich dachte, ich höre nicht richtig. Wir müssen uns trennen von all diesem Unsinn. Und da ist viel solch Unsinn. Also, wir müssen uns trennen. Darum redeten auch ihre Kinder halb babylonisch und halb adventistisch. Und dann wollen sie unsere Kinder unterweisen. Herr, hilf uns. Und ich stritt mit ihnen und fluchte ihnen und schlug etliche Männer von ihnen und raufte ihnen das Haar und beschwor sie bei Gott und sprach, ach, wie lieb, danke, nähe mir. Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch welche ihnen Töchter von euren Söhnen oder für euch selbst zur Frau nehmen. Ja, wir machen uns durch diese fremden Lehren, durch diese fremden Frauen zur Sünde. Und dann ist es auch buchstäblich auch zu sehen. Es ist gut, wenn man den richtigen Weg weiß, dass man sich auf einem gefährlichen Weg begeht. Ich frage nur. Und einer des Söhnen Jojodas, des Sohnes Elishaps, des hohen Priesters, hatte sich mit Sambalat, dem Horoniter, verschwägert. Ah, jetzt haben wir noch eine Hochzeitsallianz. Das sind nämlich Ehebruch Gott gegenüber, wenn wir eine Allianz mit Rom machen. Das ist Ehebruch. Da jagte ich ihn von mir weg. Das ist, wie man damit umgeht. Gedenke an die, mein Gott, die das Priestertum und den Bund des Priestertums und der Leviten befleckt haben. So reinigte ich sie von allen Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sorgte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und der Erstlinge. Gedenke mir dessen, mein Gott, zum Guten. Ein paar letzte Gedanken. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achtet darauf. Die Vertreibung von Sambalats Schwiegersohn führte wahrscheinlich zum Bau des Ersatztempels der abgespaltenen Samariter auf dem Berg Garisim. Da war ja ein Gegentempel gegen den Tempel in Jerusalem. Josephus berichtet, dass Manasse, ein Bruder des Hohenpriesters Jaddua, Nikaso heiratete, eine Tochter des Satrapen Sambalat, eines Kuschiten. Als er von dem Priesteramt ausgeschlossen wurde, gründete er mit Hilfe seines Schwiegervaters den Tempelgottesdienst auf dem Berg Garasim. Steht in Antiquities 11, Kapitel 7. Faszinierend. Also eine ganze Gegendreligion, die auf diesem Berg durch die Samet, gegründet wurden. Die Glaubenssätze der Sadduzäer ähnelten denen der Samariter. Und das ist faszinierend. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung. Aber sie glaubten, dass die Geister der Abgestorbenen sich mit den Lebenden unterhalten konnten. Das ist ja faszinierend. Und sie waren auch anders als die Pharisäer mit Bezug zum Paschfest. Denn sie sagten, das kommt immer nach einem siebenten Tag Sabbat, also immer an einem Sonntag, das Pasch. Aber die Pharisäer zählten ihm vom 14. Nisan nach dem Stand des Mondes und er konnte an irgendeinem Tag kommen. Also die Sadduzäer haben die erste Sonntagsheiligung jährlich eingeführt. Und diese Sonntagsheiligung blieb bei den Samaritern übrig, als die Sadduzäer schon verschwunden waren. Und dann kam Simon Magus, der war nämlich Samariter und der wurde hoher Priester zum Kaiser in Rom. Und er nahm den Titel Petra und er wurde Simon Petra, Simon Petrus. Und er war ein Zauberer und dann wurde der Tag der Sonne geheiligt als der Sonntag wöchentlich. Also erst jährlich, dann wöchentlich. Und diese Gegenreligion, mit denen haben wir Menschen in der Gemeinschaft, die mit ihnen heimlich zusammenarbeiten oder auch nicht heimlich. Also diese Sonntagheiligung, wobei auch Simon Magus aus diesem System kam. Diese beiden Systeme prallen bis zum heutigen Tagen aufeinander. Sambalat schreit immer noch und Tobia sitzt im Tempel. Was sucht er hier? Der muss raus. So reinigte ich sie von allen Fremden und setzte die Dienste der Priester und Leviten ein und wies jedem seine Arbeit an und sagte für die rechtzeitige Lieferung des Holzes und die Erstlinge, gedenke mir dessen. Eine Erweckung zur wahren Frömmigkeit in unseren Reihen ist das größte und dringendste aller unserer Bedürfnisse. Diese zu suchen, sollten unsere erste Aufgabe sein. Also dieses Buch Nehemia zeigt uns genau den Zustand unserer Gemeinde. Und der Kampf, der ständige Kampf zwischen den Gegnern Gottes und denjenigen, die die Mauer bauen wollen. Aber wir wissen nicht immer, wer wo dazugehört. Denn einige bauen mit, aber sie sind nicht eigentlich dabei. Und andere, die überhaupt gar nicht dabei sind, können vielleicht dazukommen. Also müssen wir beten und fasten und arbeiten. Und der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass diese Trennung kommt. Denn der Heilige Geist wird die Trennung herbeibringen. Er wird sie herbeibringen. Und diese Gemeinde wird gereinigt werden. Leider erst bei der Erschütterung und der Erfolgerung. Dann fliegt Tobias in einem Bogen aus dieser Gemeinschaft heraus. Und Sanballat wird den Mund geschnürt. Und darauf sehne ich mich. Möge Gott uns helfen, dass wir bereit sind und nicht mit ihnen rausfliegen. Kommen wir beten. Lieber Heiland, der Zustand deiner Gemeinde ist genau in der Typologie aufgezeichnet. Und diese Lehren sind für uns. Aber unsere Aufgabe ist, uns vorzubereiten auf dein Kommen, die Mauer zu bauen, das Tor wieder zu hängen, die dreifache Engelbotschaft zu verkündigen. Gib uns die Kraft dazu, hilf uns, um uns in deinem Geiste zu tun. Und wir übergeben die Probleme und all die anderen Dinge der Gemeinschaft in deine Hände. Denn du bist derjenige, der sichtest. Das ist nicht unsere Aufgabe. Danke, dass du uns auch davor gewarnt hast. Denn die menschliche Natur strebt sich dagegen oder stellt sich dagegen. Segne deine Gemeinde und möge der Tag schnell kommen, wo wir rein vor dir stehen können und den lauten Ruf bringen können, dieses Engels von Offenbarung 18. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Thank you.